Herzlich willkommen an alle. Es ist schon eine Weile her, seit wir die letzten Fragen besprachen, und ich freue mich wirklich schon sehr darauf, wieder darin einzutauchen und ein Video anzuschauen. Doch bevor wir das machen, eine Frage. Wie geht es dir, Robert?
Gut. Mir geht's gut. Ein bisschen müde, beschwingt und ziemlich begeistert von diesem Thema, das wir heute behandeln werden. Wir hatten ein anstrengendes Jahr, aber ein sehr spannendes. Viele Reisen und es hat wirklich Spaß gemacht, Glaubensgeschwister und einige Leute in den USA zu treffen. ASI. Und wir sind nach Israel gereist, weißt du noch? Es war wirklich interessant und ich hoffe, dass auch ihr ein gutes Jahr hattet. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, 2025. Wir wissen, es wird möglicherweise einige interessante Ereignisse bringen. Wir wissen, dass die Ereignisse sich entwickeln. Wir müssen den Raum beobachten und schauen, was passiert.
Ja, wenn man manchmal das Jahr durchgeht, hat man in gewissen Augenblicken einfach das Gefühl, ach, kann das nicht aufhören? Es ist so schwer, ich werde das nicht durchstehen. Und wenn man dann blinzelt, ist schon wieder ein Monat vorbei und man blickt zurück und fragt, aber wieso tat ich mich so schwer, um da durchzukommen? So schlimm war es gar nicht.
Ja, und Gott führte uns hindurch.
Genau.
Ja, im Glauben führte er uns und ließ es geschehen. Und wir können auch das Ergebnis von dem sehen, was wir geschafft haben. Der ganze Dank für diese Ergebnisse gebührt Gott.
Ja, wenn wir unseren Blick auf Gott gewandt halten und er den Weg führt, dann können wir nicht irre gehen.
Ja, genau. Packen wir die Frage auf den Bildschirm? Schauen wir, was da kommt.
Ich denke, bevor wir das abspielen, sollten wir kurz noch beten.
Ja.
Möchtest du für uns beten?
Ja, gern. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir wieder hier sein können. Es ist wirklich schön, hier zu sein und so ein unglaubliches Thema zu besprechen, wie wir es heute haben. Herr, bitte sei bei uns und erlaube es, dass der Heilige Geist uns leitet, unsere Worte und auch den Verstand der Zuschauer. Danke für alles, was du für uns machst, Herr. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen. Okay, und schon geht's los.
Guten Morgen, Robert und Malu. Meine Frage geht um den Sabbat. Ich verstehe und pflichte bei, dass es der Samstag ist. Von alledem, was ich gelernt habe, möchte ich Gott am Samstag, dem Sabbat, ehren. Meine Frage geht um die Annehmlichkeiten im Leben und wie es sich veränderte. Aus Gewohnheit mache ich den Abwasch, nicht viel. Aber wenn ich eine Tasse Kaffee hatte, dann spüle ich die Tasse. Oder ich fange am Freitagnachmittag mit dem Wäschewaschen an. Und ich lege am Samstagmorgen noch eine Ladung zusammen, um die Arbeit ganz zu erledigen. Ich möchte Dinge zu Ende bringen, die ich angefangen habe. Wie wirkt sich das auf den Sabbat aus? Ist das etwas, was ich nicht tun sollte? Das ist meine Frage. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über eure Sendung. Danke, dass ihr sie für uns macht. Macht's gut.
Okay. Vielen Dank für deine Frage. Eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir können diese Frage beantworten. Es gibt eine Kurzversion auf diese Frage. Aber ich würde schon sehr gerne wie sonst auch etwas weiter ausholen. Etwas mehr ins Detail gehen. Erst eine Grundlage aufbauen und dann deine Frage beantworten. Also habe bitte etwas Geduld mit uns. Ich weiß, dass ihr das seid, aber ich sage es vorsichtshalber nochmal. Einfach damit wir dazu etwas mehr Einblicke in dieses Thema vermitteln können. Ja, ich denke, die erste Frage, die ich stellen würde, wäre, warum ist das Gesetz notwendig? Also wir reden jetzt über den Sabbat, es geht um den Sabbat. Also möchte ich mir zuerst das Gesetz ganz allgemein betrachten. Warum ist das Gesetz notwendig?
Ja, könnte es wie Richtlinien angesehen werden, was man tun sollte und nicht tun sollte, was man nicht tun darf?
Was man nicht tun darf.
Ist das etwas, was Freiheit gewährt oder etwas, was Freiheit wegnimmt?
Ja, genau. Und schützt es uns? Ist es ein Gesetz, das uns schützt? Wenn man sich die Gesetze in einem Land oder auf der Welt ansieht, haben wir da Gesetze gegen Mord und gegen Vergewaltigung und gegen Diebstahl und all diese anderen Dinge? Ist es annehmbar, ein Gesetz zu haben, das verhindert, dass Morde geschehen und uns in unserem Zuhause schützt? Ja, natürlich. Sieht man sich das Gesetz an, ist das ziemlich ähnlich. Ähnliche Gesetze, auch in Gottes Gesetz. Wir müssen uns das ansehen. Sieht man sich Satan an, so sagte er, es ist unmöglich, Gottes Gesetz zu halten, nicht wahr? Nun, wenn es unmöglich ist, warum sagte er es dann? Weil er gegen die Herrschaft Gottes rebellierte. Er rebellierte gegen das Gesetz Gottes. Warum brauche ich ein Gesetz? Also besteht der einzige Weg, um bis zu einem gewissen Grad vom Gesetz loszukommen, darin, das Gesetz bis zu einem gewissen Grad nichtig zu machen und zu sagen, es ist unmöglich, das Gesetz zu halten. Wir sollten es nicht halten müssen. Wir sollten die Freiheit haben, es nicht zu halten.
Ja, und er sagte auch, wir sind nicht frei. Wir können wegen diesem Gesetz nicht machen, was wir wollen. Und dieses Gesetz hält uns gebunden. Wir können wegen diesem Gesetz, das es gibt, kein wirkliches Glück erfahren.
Ja, er wollte seine Flügel ausbreiten und seinen Thron über den Thron Gottes erhöhen und dem Allerhöchsten gleich sein.
Ja, er will eine Stellung innehaben, die für ihn nie vorgesehen war. Und das lässt mich an Sprüche 14, Vers 12 denken. Darin heißt es, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Sogar in der Geschichte Luzifers, wie er aus dem Himmel hinausgeworfen wurde, dachte er, dass das, was er tat, richtig wäre und dass an seinen Gedankengängen nichts verkehrt sei.
Ja, ich möchte nur einen Schritt zurückgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, Gott zu sein. Also, er hat uns erschaffen. Es muss doch eine Sammlung an Gesetzen geben, womit er regiert. Denn er ist der Lenker dieser Welt, also dieses Universums. Also muss es doch eine Reihe an Gesetzen geben, um uns zu schützen. Und warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Wegen der Sünde. Und wie du gelesen hast, heißt es in Sprüche 14, Vers 12, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig. Also unser eigener Weg. Wir denken genauso, wie Satan dachte. Hey, es ist mein Weg. Ich muss nicht auf diesen Schöpfer, auf Gott hören. Ich kann es auf meine Weise machen. Also es gibt viele Wege in den Himmel. Nein, die gibt es nicht. Und sieht man sich Johannes 14, Vers 15 an, heißt es da, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote.
Was ist die Grundlage des Gesetzes? Was ist die Grundlage von Gottes Gesetz? Das ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Also wenn Gott Liebe ist, bedeutet das, dass alles, was Gott tut, aus Liebe geschieht.
Ja.
Es kann dem nicht zuwiderlaufen.
Das hier erinnert mich an etwas. Es heißt hier, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Wenn du ihn nicht liebst, warum sollte man sich damit beschäftigen, seine Gebote zu halten? Es hat keinen Sinn. Das lässt mich an Gerechtigkeit aus Glauben denken. Denn was sagte Martin Luther? Wie war Martin Luthers Haltung? Er sagte, wir sind allein aus Glauben gerettet. Da steht kein weiteres und. Kein, man hält das Gesetz und man muss Gott lieben. Man muss beides machen. Nein, man muss nur eins tun. Glaube, Liebe. Denn ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen.
Eines sticht für mich hier heraus, nämlich, dass es heißt, wenn ihr mich liebt, es ist kein, ihr werdet mich lieben und deshalb werdet ihr meine Gebote halten, sondern wir haben die Wahl. Es zeigt den wunderschönen Charakter Gottes, der uns zu überhaupt nichts zwingt, sondern wir wollen diese Dinge tun, weil Gott so ist, wie er ist. Und wir zeigen ihm, dass wir ihn lieben, indem wir das tun.
Ja, und das bringt uns zum nächsten Punkt. Und damit auch zum nächsten Vers. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Das hört sich ziemlich hart an. Will ich auch deine Kinder vergessen? Aber es geht nicht darum, dass er uns vergisst. Er erinnert sich immer an uns. Aber es ist wieder Liebe. Durch seine Barmherzigkeit erlaubt er uns, unsere eigene Wahl zu treffen.
Ja, und wir befinden uns in einer Phase der Weltgeschichte, wo die Leute das Empfinden haben, dass alles relativ ist. Die Wahrheit ist relativ, unsere Moralgrundsätze sind relativ. Also können wir das auf unserem Lebensweg auswechseln. Heute empfinde ich, dass es falsch ist zu stehlen. Morgen habe ich das Gefühl nicht mehr, dass es falsch ist, also kann ich stehlen. Alles ist relativ. Es kann keine Wahrheit geben, die relativ ist. Die Wahrheit muss von Anfang bis zum Ende Wahrheit sein. Und deshalb haben wir dieses wunderschöne Buch, das uns sagt, was Wahrheit ist. Es ist nicht erst relevant, wenn ich entscheide, dass es so ist. Die Wahrheit ist dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Deshalb können wir, wenn wir das hier studieren, unser Leben an den Standard anpassen, der höher ist als unser Gefühl oder Empfinden.
Ja, warum studiert man die Bibel? Zwei Sachen. Entweder studiert man die Bibel, weil man ihn kennenlernen möchte, wer er ist und was er macht, was er genau sagt, oder man studiert die Bibel im Versuch, einen Weg zu finden, sein Leben nach den eigenen Vorschriften zu leben. So wie man selbst sein Leben führen möchte. Also wenn man sich das nochmals ansieht, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig. Man möchte seinen eigenen Weg. Ich möchte seinen Weg nicht. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und er wird deine Kinder vergessen müssen. Er wird dich nicht vergessen müssen, weil man diese Entscheidung getroffen hat. Und dann gibt es diejenigen, die ihn wirklich lieben. Oder sie wollen ihn kennenlernen. Aber aus Mangel an Erkenntnis, also sie studieren das Wort nicht. Und dann hat man da die unverhohlenen Satanisten oder wen auch immer da draußen, die Freimaurerei, all das, die wollen Gott nicht kennenlernen, sie wollen Gott nicht, sie haben das Denken Satans.
Diesen Hass in sich. Und sie hassen jeden, der Gott kennenlernen möchte, der mehr wissen möchte, der sehr wohl die Bibel studieren möchte. Wir sagten ganz zu Anfang, als wir über die Bibel sprachen, dass sie ein wunderbares Buch ist. Es enthält alles, was wir für die Erlösung brauchen. Sie sagt uns den Grund, warum die Welt in dem Zustand ist, in dem sie sich befindet. Sie spricht zu uns von einem Gott, der uns so sehr liebt, dass er für uns starb.
Ja, mir kam noch ein anderer Gedanke. Wenn Gott zu Satan sagen sollte, das ist interessant. Hör zu, ich begreife, dass es vielleicht ein wenig hart war, das Gesetz. Okay, machen wir die Sachen maßvoll. Dieses Wort gemäßigt, maßvoll. Und er würde ihm erlauben, so ab und zu frei zu sein, aber irgendwie mit Grenzen. Ich denke, Satan hätte Gott dafür geliebt, dass er ihm diese Freiheit gab. Und er darf jetzt dieses und jenes tun und hält sich dabei nicht ans Gesetz. Aber was hätte passieren können? Zwei Dinge. Es würde nie funktionieren, weil es sich aufschaukelt. Er würde immer mehr wollen, sich immer weiter vom Gesetz fortbewegen. Und die andere Sache ist, zu welchem Schluss ich gekommen bin, nämlich gemäßigt ist gleich Stillstand. Stillstand in diesem Sinn. Also ich weiß, dass bei meinen Freunden da draußen, die meisten meiner alten Freunde, mit denen ich früher feiern ging, sie pflegten alles maßvoll zu machen. Und ich pflegte alles bis zum Exzess zu machen. Ich trank zu viel und tat das zu viel und all das. Die Sache ist die. Nun, ihre Eltern erzogen sie so. Du kannst einen Drink haben. Das ist in Ordnung. Trink zu Hause. Trink nicht zu viel. Das ist in Ordnung. Aber weißt du, was ich herausgefunden habe? Diese Leute, sie sind so sehr von dem überzeugt, was sie glauben. Das sind die Leute, an die man mit der Wahrheit am schwersten herankommt. Denn sie wollen nichts hören. Nein, sie machen alles maßvoll. Das ist alles, was man nötig hat. Das ist nicht die Wahrheit. Gott möchte uns erheben. Er möchte uns zu seinem Level emporziehen. Und das ist das Problem bei dieser Art von Mäßigkeit. Das war nur so ein Gedanke.
Ja, man bleibt so in der Mitte, strebt nach nichts. Man ist einfach da. Es ist einfach okay, mittelmäßig zu sein.
Gott möchte uns über das hinausheben. Er möchte, dass wir jeden Tag wachsen. Er möchte, dass wir auch im Himmel noch wachsen. Wir werden immer weiter wachsen und das können wir nur innerhalb der durchs Gesetz gegebenen Grenzen. So können wir Vollkommenheit erlangen, versuchen, Vollkommenheit zu erlangen. Wir können durch seine Gerechtigkeit Vollkommenheit erlangen und nicht nur durch unsere eigene.
Also im 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit.
Oh, wow. Hier im 1. Johannesbrief kann man deutlich sehen, dass es da zwei Denkrichtungen gibt. Es gibt nur zwei Einstellungen. Man hat nicht eine Bandbreite von Denkarten. Entweder hat man Gottes Denkart im Geist und in der Wahrheit, und dann gibt es noch Satans Einstellung, die in vielen Variationen daherkommt. Man könnte Buddhist sein, ein Hindu, was immer man möchte. Es passt alles. Also man ist entweder mit Gott oder man ist nicht mit Gott, egal was man dann auch ist. Dann ist man mit Satan. Interessant, das umfasst die Welt.
Ja, und diese zwei Einstellungen werden aufeinanderprallen.
Clash of Minds.
Nice.
Schön.
Also lesen wir im Büchlein Das bessere Leben, sobald der Mensch seinen eigenen Weg wählt, macht er sich zum Gegner Gottes. Er hat keinen Raum mehr im Königreich der Himmel, steht er doch im Widerspruch zu den himmlischen Geboten. Wer den Willen Gottes verachtet, stellt sich auf die Seite des Teufels, des Feindes und der Menschen. Weder durch irgendein Wort, noch durch ihrer viele, sondern durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes geht, soll der Mensch leben. Wir können nicht ohne Gefahr selbst über das unscheinbarste Gotteswort achtlos hinweggehen. Es gibt nicht ein einziges Gebot im Gesetz, das nicht auf Wohlfahrt und Glück des Menschen abzielte, sowohl für dieses als auch für das zukünftige Leben.
Ich sehe darin so vieles. Es ist eine so schöne Erklärung für 1. Johannes, was wir gerade gelesen hatten. Nochmals zurück zur anfangs gestellten Frage. Warum brauchen wir ein Gesetz? Es ist zu unserem Schutz eine Sicherheitsmaßnahme. Wir können kein einziges Wort missachten und sicher sein. Es gibt kein Gebot im Gesetz, das nicht das Beste und das Glück des Menschen im Sinn hat.
Und das möchte Gott für uns. Er möchte, dass wir wirklich glücklich sind. Er möchte, dass wir Freude am Leben haben. Denn genau das gab er uns. Er gab uns das Leben. Wir empfingen das Leben nicht von uns selbst. Durch Gott sind wir lebendig. Und so werden wir auch von ihm erhalten.
Ja. Und ich möchte nochmals jeden ermutigen, das für sich selbst gründlich zu erforschen. Weißt du, was ich meine? Ich habe es verstanden. Manchmal, wenn man sich Reinheit und all das ansieht und man dann auf das eigene Leben schaut, herrschender Vergnügen, Sünde und all das Geld spielt eine große Rolle und Frauen und was auch immer es sein mag. Es ist schwer, diese Veränderung vorzunehmen. Aber da geht es um Glauben, dass das, was er sagt, wahr ist. Wir müssen es selbst erforschen. Was ist, wenn wir das nie tun? Wenn wir nach dem Millennium vor ihm stehen und erklären, wir haben es nicht einmal versucht. Ich habe nur angenommen, dass die Welt für mich besser ist, aber ich möchte das. Dann kann man es nicht länger haben, weil man keine Beziehung zu ihm hat. Man hat nie gelernt und erfahren, wer er ist. Man hat nie gelernt, etwas in die Beziehung zu investieren.
Ich möchte die Leute auch bitten, sich einer Selbstprüfung zu unterziehen und jeden fragen, der Alkohol trinkt, der ausgeht und feiert, der Beziehung zu vielen Frauen oder Männern hat. Verspürt ihr wirklich Glück in eurem Inneren? Oder gibt es da nicht etwas, was fehlt? Lebe ich nur für den nächsten Event, um das Glücksgefühl aufrechterhalten zu können? Oder ob da nicht einfach Leere ist, wenn ich mich hinsetze und darüber nachdenke? Wir müssen uns entscheiden, wenn wir dieses Gefühl haben. Möchten wir das für den Rest unseres Lebens? Oder möchte ich doch mehr? Möchte ich Glück und Freude, unabhängig von dem, was um mich herum geschieht? Unabhängig davon, ob gerade eine Party oder sonst etwas stattfindet? Das kann man nur haben, wenn man anfängt, nach Wahrheit zu suchen, anfängt, nach diesem Glück zu suchen. Und genau das können wir in diesem Buch finden. Etwas, was wir bei Gott finden können. Und er wird uns erhalten und Glück geben. Und wir werden am Leben viel mehr Freude haben.
Mir gefiel, was du sagtest. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit immer auf der Suche nach der nächsten Sache war, die mich glücklich machte. Wenn ich Alkohol trank, gehen wir dabei auf eine Mikroebene. Wenn man trinkt, möchte man eine Zigarette. Okay, dann hatte man seine Zigarette, dann will man keine mehr. Machen wir doch nun dies, machen wir doch das. Man ist immer auf der Suche nach etwas, so wie du sagtest, die nächste Party. Das nächste dies, das nächste das, was immer es sein mag, aber man findet diesen Frieden nie. Da stimme ich dir völlig zu, ein Wort trifft es, Verführung. Satan verführt uns dazu, zu glauben, es damit zu finden. Deshalb sorgt er für Drogen und all diese unglaublichen Dinge auf Erden, die angeblich so wunderbar sind, es aber nicht sind.
Da wird einem eine Karotte vor die Nase gehalten und man hat das Gefühl, sie zu erreichen, aber das wird man nie.
Nein, das wird man nie. Ja, es gibt nur eine Sache, die einem wahres Glück bringt, nämlich Gott. Lass uns weitermachen, Jeremia 31, 33. Also jetzt schauen wir uns den Bund und das Gesetz selbst an. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Man kann auch den Parallelvers dazu in Hebräer 10, Vers 16 lesen. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und in ihre Sinne schreiben. Und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde.
Für mich ist eines dabei interessant. Wir lesen im Neuen Testament, dass das Gesetz in unser Herz geschrieben ist. Aber das ist kein Konzept, das man nur im Neuen Testament findet. Wir lasen gerade in Jeremia, dass es in unser Herz geschrieben werden soll. Also das Gesetz wurde nicht abgetan. Das Gesetz sollte von Anfang an in unserem Herzen sein. Nicht erst, als die Kreuzigung sich ereignete.
Das ist mein Punkt. Beim ersten Bund, als das Gesetz auf dem Berg Sinai gegeben wurde, es sollte nie ein auf Werke basierendes System sein. Er wollte, dass sie ihn erkennen, denn das war die Nation, die dem Rest der Welt das Gesetz und die Wahrheit bringen sollte. Und es war natürlich die Blutlinie, der Jesus entstammen würde. Es war also lebensentscheidend, dass sie das Gesetz verstanden. Aber er sagte nie, ihr müsst einfach das Gesetz tun und braucht keinen Glauben. Es war nie Werke ohne Glauben. Es war immer schon Glaube und Werke. Immer. Das hier ist interessant, denn was bedeutet es denn, es ins Denken hineinzuschreiben? In den Sinn schreiben, das ist im Grunde ein Aufnehmen und Verstehen des Gesetzes, es zu verinnerlichen. Und im Herzen führt man es aus. Man versteht es und man führt es durch. Man setzt um, was man verstanden hat. Grundsätzlich entnehme ich das den Versen.
Ja, und wenn ich mir das ansehe, sehe ich darin auch keinerlei legalistische Form des Gesetzes. Es ist kein Halten des Gesetzes als Legalist. Wenn es im Herzen ist, ist die Ausführung nicht legalistisch. Es ist kein, du wirst dies machen, du wirst das machen, du wirst jenes machen, sondern man tut es von Herzen, aus dem eigenen Denken heraus. Es ist eine bewusste Entscheidung, die man trifft, dass man Gottes Gesetz halten möchte, weil es gerecht und heilig und gut ist.
Ja, der einzige Grund, warum es einen neuen Bund gibt, ist der, dass Jesus kam, um den Weg dafür zu pflastern. Er kam, um zu zeigen, dass er es ist, und er lebte das Gesetz aus. Er ist das Wort und er lebte das Wort. Weißt du, was ich meine? Er sagte, hier bin ich bin es. Er lebte es zwar, aber er hielt sich nicht an all ihre pingeligen Regeln in Bezug auf den Sabbat, was wir uns noch ansehen werden. Also er zeigte uns, wie man auf Erden leben soll. Deshalb ist es jetzt in unseren Herzen. Es hätte schon bei Israel in ihren Herzen sein sollen. Sie hätten Gott kennen sollen, aber sie taten es nicht. Sie waren rebellisch, sie mussten diesbezüglich geführt werden. Deshalb steht es in unseren Herzen. Wir wissen, wer Gott ist, wir kennen das Gesetz und wer unser Herr ist. Und wir halten seine Gebote, weil wir ihn kennen und weil wir ihn lieben.
Jesus musste kommen und die Dinge ins richtige Licht rücken. Wir werden etwas später noch dazu kommen, aber sie verstanden die Grundlage des Gesetzes nicht mehr. Sie hatten alle ihre verschiedenen Vorstellungen und fügten sie dazu, um es zu einer Last zu machen.
Ja, es war eine Last. Wir lesen in Signs of the Times: Die Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und der Sünde Sold ist der Tod. Die Sünde brachte den Tod in die Welt. Hätte es keine Sünde gegeben, hätte es keinen Tod gegeben. Christus starb als Stellvertreter des Sünders, um ihn von der Strafe seines Ungehorsams zu retten. Hätte das Gesetz Gottes geändert oder abgeschafft werden können, hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Denn der Tod war nicht notwendig, um das Gesetz abzuschaffen. Die Tatsache, dass Gott seinen eigenen sündlosen geliebten Sohn nicht von der Strafe verschonte, die zu tragen er sich als Stellvertreter des Sünders verpflichtet hatte, ist das aussagekräftigste Argument, das man vorbringen kann, um zu zeigen, dass die Ansprüche seines Gesetzes nicht im Mindesten erleichtert werden, um den Übertreter zu retten. Also im Tode Christi haben wir den Beweis, nicht nur für die Liebe Gottes für den sündigen Menschen, sondern auch für den unveränderlichen Charakter seines Gesetzes. Wow, das Gesetz konnte nicht abgeschafft werden, keine Vorschrift konnte verändert werden, um den Sünder zu retten und dem Menschen in seinem gefallenen Zustand entgegenzukommen. Sondern Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gab, der an des Sünders Stelle die Strafe für die Gesetzesübertretung erleiden sollte. Das fasst es zusammen.
Ja, hätte das Gesetz geändert werden können, dann wäre es für Gott nicht notwendig gewesen, zu kommen und für uns zu sterben.
Es ist unglaublich eindeutig.
Ja.
Was sollte es bringen, wenn es keine Übertretung gab? Wenn es kein Gesetz gibt, gibt es keine Übertretung. Und wenn es keine Übertretung gibt, warum hätte er dann wegen der Sünde für uns sterben sollen? Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes.
Ja.
Es ist so einfach.
Eines tat Satan so perfekt, in diesem Moment, als er erkannte, dass er verloren hatte. Anstatt das zu akzeptieren, wollte er ins Extreme gehen und wollte die Nachfolger Jesu von etwas überzeugen. Okay, Jesus kam, um für dich wegen des Gesetzes zu sterben. Aber er führt das gleich zum nächsten Extrem und sagt, es ist nicht notwendig, das Gesetz noch länger zu halten, denn Jesus starb ja. So möchte er das Denken von so vielen Menschen auf dieser Welt unterwandern.
Er hat so viele unterschiedliche Typen von Menschen auf verschiedene Art und Weise im Visier. Entweder indem er Angst schürt oder indem er etwas für jedes ihrer Bedürfnisse liefert. Er wird das tun. Es spielt keine Rolle, wie er uns erwischt, solange er uns erwischt. Und nochmal ganz von vorn, wir gehen zurück zu Adam und Eva. Die arme Eva, sie ist so ein großes Schauspiel geworden, aber so lernen wir eben. Und auch in dieser Zeit, sie glaubte, dass sie wie Gott sein könne. Wow. So wurden viele Zweifel gesät. Sollen wir wirklich das Gesetz halten? Deshalb sagte er, ihr könnt das Gesetz nicht halten. Und genau das ist es.
Sobald Zweifel dazukommen und wir die Zeit nicht mit der Suche und dem Forschen nach der Wahrheit verbringen, wird der Teufel gewinnen. Er wird uns überzeugen, dass die Zweifel, die wir haben und die er in unser Denken eingeflößt hat, richtig sind und dass wir uns von Gott abkehren und dieses oder jenes tun können, wenn wir aufhören, nach der Wahrheit zu suchen und aufhören, uns anzusehen, was Jesus wirklich sagte, was Gott wirklich sagte, und wir einfach auf die Ideen hören, die er uns eingepflanzt hat.
Ja, sie hören auf all ihre Pastoren und auf alle anderen Vorstellungen. Und es herrschen da draußen so viele Meinungen und Falschinterpretationen und Auslegungen. Aber sie gehen nicht zum Wort selbst und schauen dort nach, was er von ihnen möchte. Was will er von mir? Sie hören auf die Führer ihrer Kirchen. Es ist ein trauriger Stand der Dinge. Satan ist ein Meister der Verführung.
In Römer 3, Vers 31 steht genau das, worüber wir gerade sprachen. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Und Matthäus 5, die Verse 17 und 18 lauten: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.
Also beide Verse sind eindeutig.
Ja, bis Himmel und Erde vergangen sind. Als ich das letzte Mal nachschaute, waren Himmel und Erde immer noch da.
Richtig. Das bringt mich wieder zu Martin Luthers Grundhaltung. Allein aus Glauben, in Römer 3, Vers 31. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Es ist allein aus Glauben. Aber wir erwähnen das Gesetz gar nicht, denn es sollte keine Rolle spielen. Sobald man einmal diesen Frieden von Gott, diese Liebe zu Gott und diesen Glauben an Gott hat, denn dann wird man automatisch sein Gesetz halten. So ist das.
Ja. Was sind denn einige der Verse, die gerne gebraucht werden, um zu sagen, es gibt kein Gesetz mehr, wir müssen ihm nicht länger folgen?
Dazu sehen wir uns doch beispielsweise Kolosser 2, Vers 14 an. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Sie verschwenden keinen weiteren Gedanken daran. Das Gesetz ist weg. Juhu! Das fasst verschiedene Menschen und ihr jeweiliges Denken zusammen. Einige sagen erfreut, ja, ich muss das Gesetz nicht mehr halten. Stimmt's? Und wenn man den Herrn liebt, überlegt man, was bedeutet denn dieses gegen uns Gerichtete? Vergleichen wir Zeile mit Zeile. Schauen wir uns doch 5. Mose an. Gehen wir doch zurück zu 5. Mose 31, Vers 26. Nehmt das Buch dieses Gesetzes. Da wurde zu Mose gesprochen und legt es neben die Bundeslade des Herrn, nicht in die Bundeslade. Und legt es neben die Bundeslade eures Gottes, damit es dort ein Zeuge gegen dich sei. Da hat man in gewisser Weise einen Paralleltext, um zu verstehen, dass das Gesetz gegen uns ist. Ist das Gesetz, das Moralgesetz Gottes gegen uns?
Nein.
Nein, es kann nicht gegen uns sein. Es ist das Gesetz der Freiheit. Es macht uns frei, so sagt es Jakobus.
Ja. Und wo wurde Gottes Gesetz hingelegt?
In die Bundeslade.
In die Bundeslade, nicht neben die Bundeslade.
Was war das neben der Bundeslade?
Das Buch des Gesetzes, das ein Zeugnis gegen uns war. Die Zeremonialgesetze.
Richtig. Mir kam da gerade ein Gedanke. Wir haben das nicht in der Präsentation. Aber gehen wir doch schnell und schauen wir nach. Lesen wir in der Bibel Kolosser 2, Verse 16 bis 17. Da steht im gleichen Brief. Hast du es? Würdest du es vorlesen?
Kolosser 2, Vers 15. Okay, 16 und 17. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat.
Was hat das mit diesem Schatten auf sich? Oder mit den Dingen, die kommen sollen? Das klingt wie eine Typologie. Das ist etwas, das nur, also wenn man draußen geht und Schatten sieht, dann ist das nicht man selbst, der eigene Körper. Es ist nicht Christus selbst, sondern ein Schatten von Dingen, die kommen sollen. Also das alles spricht über die Zeremonialgesetze, die Speise- und Trankopfer, die sie hatten. Dahingehend gab es so viele Vorschriften. Und hier im Kolosser heißt es, da spricht Paulus, lasst euch wegen keiner dieser Dinge richten. Wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Also was sind Feiertage? Festtage, die sie damals hatten. Die auf Jesus hinwiesen. Man hatte sein Passafest und man zählte 7 Tage. Und am 7. Tag war ein Sabbat. Ein Festsabbat, nicht der Sabbat aus dem 4. Gebot des Moralgesetzes.
Mit dem wöchentlichen Sabbat zusammenfiel?
Ja. Wenn der auf den 7. Tag der Woche fiel, dann wurde er ein hoher Festsabbat genannt. Diese Sabbate hier beziehen sich nicht auf den Wochenzyklus, ganz und gar nicht. Es geht um die zeremoniellen Gesetze, auch die Feiertage.
Es gibt so viele Prophezeiungen im Alten Testament. Und all diese Prophezeiungen weisen auf Jesus hin. Wie du sagtest, weisen die ganzen Feste auf Jesus hin. Also als Jesus am Kreuz starb, war das erfüllt. All diese Prophezeiungen, all diese Feste, die auf ihn hingewiesen hatten, waren erfüllt, weil er da war. Das zeigt, ja, und zwar ohne den Hauch eines Zweifels, dass Jesus der Messias ist, auf den jeder gewartet hatte.
Deshalb zerriss auch der Vorhang. Er riss entzwei. Ich möchte dazu eine Parallele lesen. Ich nenne es mal einen Paralleltext. Hebräer 10, die Verse 1 bis 4. Kapitel 10. Hebräer 10.
Die Verse 1 bis 4.
Willst du wieder lesen?
Ist schon okay. Lies du doch.
Okay. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Das ist doch beeindruckend. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Das spricht wieder von den Zeremonialgesetzen. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist einfach so eindeutig.
Das einzige Opfer, das unsere Sünden wegnehmen konnte, war das Opfer Jesu am Kreuz.
Ja.
Sein Blut nimmt sie völlig weg. Das Blut von Ziegen, Böcken, Kälbern und Stieren bedeckt die Sünden nur. Aber Christi Blut nimmt sie weg.
Das bringt uns wieder zum Thema Gottheit.
Ja.
Aber damit werden wir uns jetzt nicht näher beschäftigen. Er war der Einzige, der sein Leben für uns opfern und es wieder aufnehmen konnte.
Okay. Im Buch Glaube und Werke heißt es: Es ist eine Täuschung Satans, dass durch den Tod Christi die Gnade an die Stelle des Gesetzes getreten sei. Der Tod Jesu hat das Gesetz der 10 Gebote nicht im geringsten verändert, aufgehoben oder geschmälert. Die kostbare Gnade, die den Menschen durch das Blut des Erlösers angeboten wird, richtet das Gesetz Gottes auf. Seit dem Sündenfall des Menschen sind Gottes moralische Herrschaft und seine Gnade untrennbar verbunden. Durch alle Zeitalter gehen sie Hand in Hand.
Das hat dieses Thema besiegelt.
In this case,
yeah. Von Anfang an gab es Gottes Gesetz, es war vollkommen. Und sogar jetzt ist es vollkommen und ist ein Gesetz der Liebe. Es wurde nicht abgeschafft, sondern gilt noch immer, wie es schon von Anfang an galt.
Schon immer. Durch alle Zeiten hindurch. Sogar im Himmel werden wir dieses Gesetz haben. Also in Matthäus 22, Vers 36 bis 40 lesen wir Folgendes. Und jetzt sehen wir uns das Gesetz selbst an. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ein wunderschöner Vers.
Also wie zeigt man, dass man den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Denken liebt?
Es ist ein Ehren der ersten vier Gebote. Keine anderen Götter zu haben, sich vor keinerlei Bildnissen niederzuwerfen, seinen Namen nicht zu verunehren. Und was ist das vierte? Das Sabbatgebot.
Also indem man diese vier tut, zeigt man, dass man Gott, den Herrn, liebt. Also wenn dieses Gebot, Gott, den Herrn, von ganzem Herzen zu lieben, worüber wir gerade sprachen, also die ersten vier von den 10 Geboten, was bedeutet es dann, seinen Nächsten zu lieben?
Die verbleibenden 6 Gebote.
Also so zeigt man dem Nächsten Liebe. Also Jesus sagt in Wirklichkeit nicht, dass es jetzt nur noch 2 Gebote gibt, sondern er fasste die 10 Gebote in 2 Kategorien zusammen. Und er sagt, dass beide, die erste und zweite Kategorie, gleich wichtig sind.
Ja, denn es heißt ja, das zweite ist ihm vergleichbar. Denn Jesus sagte ja auch, als er für seine Jünger betete, so wie sie in mir sind, bin ich in dir. Wir sind ein Leib. Wir sind alles zusammen. Wir werden einmal im Himmel vollkommene Harmonie haben. Das ist alles sehr wichtig.
Also nachdem wir uns das Gesetz in einem kurzen Bibelstudium betrachtet haben, dass es immer noch gültig ist, gehen wir doch näher auf eines ein und konzentrieren wir uns auf das vierte Gebot. Das eine, worum es in der Frage ging, die sie gestellt hatte.
Perfekt.
Wo lag denn der Ursprung des Sabbats? Dazu lesen wir 1. Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Ich dachte darüber nach. War Gott denn erschöpft von der ganzen Arbeit, die er an den ersten sechs Tagen vollbracht hatte, sodass er sich am siebten Tag ausruhte?
Definitiv nicht. Es war ein Beispiel für uns. Nun, warum halten wir denn den Sabbat? Warum hältst du den Sabbat?
Ja.
Weil man Zeit mit Gott verbringen möchte. Denn sechs Tage sollst du arbeiten. Es ist wichtig, auch das zu beachten. Wir sollten beachten, dass wir arbeiten müssen. Wir können nicht untätig sein. Das war eine der Sünden in Sodom und Gomorra. Das Untätigsein. Doch der siebte Tag ist der Tag, an dem wir wieder zu Kräften kommen. Ja, was unsere körperliche und mentale Kapazität anbelangt. Ja, aber auch, um Zeit in der Natur zu verbringen. Er schuf ja alles. Wenn wir Zeit in der Natur verbringen, verbringen wir auch Zeit mit ihm. Ich sage damit nicht, dass er in der Natur gegenwärtig ist. Ich spreche da nicht von
Pantheismus.
Genau, Pantheismus. Sondern das ist eine Zeit, um nachzudenken. Wie haben wir diese Woche unsere Nächsten behandelt? Da ist viel Flehen und Beten mit eingeschlossen, wenn man so mit Gott die Zeit verbringt und sich dabei erquickt, sodass man am ersten Tag der Woche an die Arbeit zurückkehren kann, sich aber daran erinnern soll, was er einem am Sabbattag gelehrt hat.
Es ist auch wunderbar, darüber nachzudenken, dass Gott ruhte. Er legte mit seinem Ruhen die Grundlage für etwas Besonderes und segnete damit diesen Tag. Weiter können wir im Buch Das Leben Jesu Folgendes lesen. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Er sonderte ihn ab zu heiligem Dienst, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken. Er gab ihn Adam als Ruhetag. Er war ein Gedächtnistag der göttlichen Schöpfung und daher ein Zeichen der Macht und Liebe Gottes. Die Heilige Schrift sagt, er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben.
Da steckt so viel drin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir müssen das gar nicht so sehr aufdröseln. Aber es ist ein Gedächtnistag, Gedenke des Sabbattages. Es ist eine Erinnerung an das Schöpfungswerk. Wer Gott ist, was er für uns getan hat und was er geschaffen hat. Und der Tag ist ein Zeichen, dazu werden wir noch kommen. Er ist ein Zeichen von Gottes Macht und seiner Liebe.
Ja, er wusste, wie die Welt sein würde. Er wusste, wie schwer das Leben sein würde. Er wusste, wie leicht die Menschen ihn vergessen würden. Also errichtete er zu unseren Gunsten etwas in der Schöpfung oder bei der Schöpfung, sodass wir zu ihm zurückkehren können.
Ja, das hat mein Auge gefesselt. Gottes unsichtbares Wesen seit der Schöpfung der Welt. Etwas, was wir nicht sehen. Es ist eine Frage des Glaubens. Dieses unsichtbare Wesen. Okay, also wir machen weiter in 2. Mose Kapitel 5, Vers 5. Jetzt sind wir in der Zeit um einiges weitergegangen. Zuerst bei der Schöpfung und jetzt die Zeit, als Israel sich in Ägypten in der Knechtschaft befand. 2. Mose 5, Vers 5. Weiter sprach der Pharao. Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen?
Ja.
Was ist Ruhe und wie lautet das hebräische Wort für Ruhe? Schabbat. Er ließ sie von ihren Lasten ausruhen. Schabbat. Dann 2. Mose 31, die Verse 15 bis 17. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat, völliger Ruhe. Heiligt den Herrn. Jeder, der am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, soll unbedingt sterben. Das ist streng. So sollen die Kinder Israels den Sabbat halten, indem sie den Sabbat feiern für alle ihre Geschlechter als ein ewiger Bund. Das sollte man hervorheben als ein ewiger Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich.
Ja, das macht es schon ein wenig schwierig, an die Evolution zu glauben, wenn man seine Bibel liest oder dass er über lange Zeitspannen hinweg schuf. Denn hier steht, wie schon im 4. Gebot, in 6 Tagen. An diesem Zeitpunkt wusste Mose sehr genau, wie lange ein Tag dauern würde. Wenn also da steht, dass der Herr in 6 Tagen Himmel und Erde schuf, sind das die gleichen Tage wie die, die wir jetzt erleben.
Ja, da hat sich nichts geändert.
Nichts hat sich geändert. 6 Tage lang fand die Schöpfung statt und am 7. Tag ruhte Gott, womit er uns den Wochenrhythmus gab.
Ja, richtig. Bis zum heutigen Tag. Deswegen versuchen wir auch, das durch die Zeitalter hindurch aufzuzeigen. Er wurde gehalten. Ich habe gesagt, dass es hart ist, dass derjenige unbedingt sterben soll. Denn für mich war das immer ein Problem. Der soll unbedingt sterben. Der soll sterben. Aber nochmals, wenn wir verstehen, wie Israel herausgebildet wurde, um diese heilige Nation zu sein, wenn man diese Gesetze bewusst brach, würde das den Rest von Israel infizieren. Das war damals das Gesetz. Man muss diese Nation rein erhalten. Wenn man ein Götzendiener war, galt dasselbe. Man kann es nicht. Und das bedeutete, dass man keinen Glauben, also keine Liebe zu Gott hatte. Zu diesem Wort Zeichen, das hebräische Wort ist Siman. Es bedeutet Zeichen oder im Talmud Beweis. Der Beweis, dass Gott so ist, wie er es sagt. Der Sabbat zeigt es einem, es ist ein Zeichen, ein Signal, ein Merkmal, ein Symbol, das bedeutet es. Gibt es noch eine andere Stelle, an dem wir ein Zeichen finden? Darauf gehen wir heute nicht näher ein. Aber die Frage kann man sich noch einmal stellen. Das Malzeichen des Tieres.
Das befindet sich rund um Offenbarung Kapitel 14.
Ja, in diesen Kapiteln.
Dann schickt uns ein Video mit euren Fragen, dann können wir darauf eingehen und sie beantworten.
Ja.
Dann, als sie Ägypten verließen, lesen wir in 2. Mose, Kapitel 16, Vers 4 und 5. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am 6. Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben. Und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Wenn wir zu Vers 35 springen, heißt es: Und die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Bis sie an die Grenze Kanaans kamen, aßen sie das Manna. Wenn man sich das ansieht, hatten sie einen Wochenrhythmus. Gott gab ihnen diesen Wochenrhythmus und am 6. Tag mussten sie mehr als an den Vortagen sammeln. Und am 7. Tag sollten sie nicht hinausgehen und kein Manna sammeln. Das machten sie 40 Jahre lang. Meinst du, dass es in ihrem Denken fest verwurzelt war, dass das der Wochenrhythmus war und dies Gott heiliger Tag war? 6 Tage sollen wir arbeiten und am 7. Tag müssen wir ruhen.
Das war eine seiner Methoden und ich denke auch der Grund, warum er das einsetzte. Ganz sicher. 40 Jahre lang mussten sie diesen Prozess durchleben und auch den Sabbat halten. Wenn man mehr sammelte, wenn man gierig war und unter der Woche mehr sammelte und ein paar Reste aufheben wollte, verdarb das. Es waren Würmer darin. Aber wenn man am Freitag das Doppelte sammelte, war es am Sabbat noch frisch. Das war eine erstaunliche Einrichtung.
Ja, es wurde nicht schlecht. Es ist erstaunlich, wie Gott es ihnen sogar damit zeigte. Denn jeden Tag wurde es schlecht und war voller Würmer. Doch am Sabbat war es aufbewahrt und noch gut. So wie wir am Sabbat beschützt werden, wir werden am Sabbat erneuert.
Ja. Im Buch Leben Jesu, lesen wir, der Sabbat war in dem auf Sinai gegebenen Gesetz eingeschlossen. Aber er wurde nicht erst damals als Ruhetag verkündigt. Das Volk Israel besaß schon die Erkenntnis dieses Tages, ehe es nach Sinai kam, denn auf dem Weg dahin wurde der Sabbat gehalten. Als einige diesen geweihten Tag entheiligten, tadelte sie Gott und sagte: Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Nicht nur für Israel war der Sabbat gegeben, sondern für die ganze Welt. Das ist ein Argument, mit dem viele kommen. Er war nur für die Juden. Er war nur für Israel. Aber so ist das nicht. Für die ganze Welt, er wurde um des Menschen willen gemacht. Also ich erkläre das nur, er war nicht für die Juden gemacht worden, sondern für die Menschheit.
Bei der Schöpfung hatte es kein jüdisches Volk oder Juden.
Nein. Schon im Paradies hatte Gott ihn den Menschen verkündet und gleich den anderen Vorschriften des Gesetzes ist seine Gültigkeit unvergänglich. Von dem Gesetz, zu dem das vierte Gebot gehört, erklärt Christus, bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Solange Himmel und Erde bestehen, wird der Sabbat immer ein Zeichen der Macht des Schöpfers sein. Und wenn auf Erden das Paradies wieder erblühen wird, dann wird auch Gottes heiliger Ruhetag von allen, die unter der Sonne leben, gefeiert werden. Ein Sabbat nach dem anderen werden die Bewohner der gereinigten neuen Erde kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr.
Also der Sabbat wird in alle Ewigkeit gehalten werden. Wenn er nur für die jüdische Nation gewesen wäre, warum sollten wir ihn dann in alle Ewigkeit halten?
Ja.
Warum sollten wir ihn im Himmel halten?
Dann müssen sie eine andere Theorie machen und sagen, nur die Juden werden gerettet werden. Mir leuchtet das nicht ein, du weißt, was ich meine. Das zieht einen solchen Rattenschwanz hinterher und alles davon ist unbiblisch.
All diese unterschiedlichen Ideen, einfach nur, weil man nicht den Sabbat halten möchte.
Richtig.
Um ihn einfach zu verneinen. Also was sagt das Gebot? 2. Mose Kapitel 20, Vers 8 bis 11. Gedenke an den Sabbattag. Und doch ist es der Tag, der am meisten vergessen wird. Und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Geht man zum Buch aus den Schatzkammern der Zeugnisse, heißt es, gleich zu Anfang des 4. Gebotes sagt der Herr, gedenke. Er wusste, dass die Menschen in ihren Sorgen und Mühen versucht sein würden, sich zu entschuldigen, dass sie der vollen Forderung des Gesetzes nicht nachkommen könnten oder seine heilige Bedeutung vergessen würden. Deshalb sagte er, gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligest.
Nur um diesen Punkt zu verfestigen, gedenke.
Es kann uns im Leben so schnell passieren, so viel zu tun zu haben, dass wir sagen, aber ich muss meine Arbeit weiter tun, ansonsten werde ich nicht fertig damit. Also werde ich am Sabbat arbeiten und Gott wird es schon verstehen, weil ich ja so viel zu tun habe. Aber so funktioniert das nicht.
Überlass Gott die Führung. Er wird deine Aufgabe vereinfachen. Er wird dir helfen. Und war er vergessen? Ja, er war von der Mehrheit der Welt vergessen. Man muss nicht die ganze Geschichte durchgehen, aber von Konstantin wurde er geändert. Und aus Mangel an Glauben und Angst akzeptieren sie es, und es durchdrang alles, bis wir dahin kamen, wo wir heute stehen. Und sie halten immer noch den Sonntag.
Ja.
Nun, das ist ein langer Vers, aber das ist die nächste Phase. Das war während der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon. Das war Nehemia, als er die Stadt mit dem Tempel und allem wieder aufbaute. Diese Zeit also. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Gaben einbrachten und Esel beluden, auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Lasten aufluden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, da sie die Lebensmittel verkauften. Sie richteten erneut den Sabbat auf. Hier sagte Nehemia, wir müssen dazu zurückkehren. Also offensichtlich hielten die treuen Gläubigen ihn in Babylon. Aber da wurde er wieder offiziell in der Stadt eingesetzt. Es wohnten auch Tyrer in der Stadt. Die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas und in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Da gab es also Handel. Es wurde in der Stadt gekauft und verkauft. Machten es nicht eure Väter so und brachte unser Gott nicht darum all dieses Unglück über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt.
Ja, sie hielten die Gesetze Gottes nicht so, wie sie es sollten. Und wegen ihrer Übertretung mussten sie nach Babylon ziehen. Jetzt erklärt Nehemia das erneut und sagt: Habt ihr nichts gelernt? Ihr gingt wegen all der Dinge, die ihr tatet, in die Gefangenschaft. Und jetzt macht ihr einfach so weiter?
Sie brachen da das Gesetz ebenso. Und Götzenanbetung und all das. Und es geschah, sobald es dunkel wurde in den Toren Jerusalems, vor dem Sabbat. Da befahl ich, die Tore zu schließen, und ich befahl, man solle sie nicht öffnen bis nach dem Sabbat. Also er fängt mit dem Anbruch der Dunkelheit an. Es wird erneut gesagt, dass es von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang geht, bevor es dunkel wird. Und ich stelle einige meiner Diener an den Toren auf, damit man am Sabbattag keine Lasten hereinbringe. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein- und zweimal. Hier hat man also die Kaufleute, die sagen: Okay, wir werden nicht hineingehen, aber wir werden hier warten. Wir werden uns hier niederlassen und warten, bis wir weitermachen können. Da verwarnte ich sie und sprach: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Auch wenn sie sich draußen vor dem Tor befanden, war das eine Störung. Es war eine Belastung für den Frieden, den man am Sabbattag empfangen sollte. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen und die Tore zu hüten, damit der Sabbattag geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Tut mir leid, das ist keine Kleinigkeit.
Es ist wichtig.
Ja.
Wenn wir auf dem Zeitstrahl weitergehen, lesen wir in Lukas 4, Vers 16: Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Das war Jesus. Wie es seine Gewohnheit war, hielt Jesus den Sabbat. Geht man etwas weiter zur Apostelgeschichte 17, Vers 2,
nachdem Jesus gestorben war
und in den Himmel aufgefahren war,
nach der
Himmelfahrt. Heißt es: Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften. Also Paulus und die anderen Apostel hielten den Sabbat. Es gibt ein paar Texte, die benutzt werden und anhand derer die Leute sagen: Nein, er wurde auf den ersten Tag verlegt. Aber wenn man das wirklich durchstudiert, gibt es im Neuen Testament kein Anzeichen in der Schrift, dass der Sabbat vom 7. auf den ersten Tag verlegt wurde, also vom Samstag auf den Sonntag.
Ich heiße diese Fragen wirklich willkommen. Wenn Leute Fragen haben und über Bibeltexte diskutieren wollen, ich habe noch keinen gesehen und ich bin mir sicher, dass wir ihn mit unseren Zuschauern besprechen könnten.
Ja, es wäre eine gute Frage, doch zu klären, warum sie sagen, dass wir den ersten Tag halten müssen. Und welche Bibelverse sie dazu gebrauchen.
Ja. Einer, der mir dazu einfällt, lautet, dass sie am ersten Tag Brot brachen. Sie aßen. Auch ich esse am ersten Tag der Woche.
Und auch an den anderen.
Sicher gibt es da viele von. Oder der Vers, als Paulus predigte und die Lichter an waren. Offensichtlich predigte er den ganzen Sabbat über, bis in den ersten Tag hinein, denn am nächsten Morgen reiste er zu Fuß ab. Diese Art von Fragen, schickt sie bitte gern, wenn ihr irgendwelche Erklärungen braucht.
Erklärung braucht? Schickt sie uns bitte. Okay, also springen wir in der Zeit doch noch etwas weiter. Hier steht in der New Encyclopedia of Religious Knowledge: Weiter verbreitet und anhaltend war die Beobachtung des 7. Tags Sabbat unter den Gläubigen der Kirche des Ostens und die Thomas-Christen von Indien, die niemals mit Rom verbunden waren. Er wurde auch unter jenen Körperschaften beibehalten, die sich nach dem Konzil von Chalcedon von Rom lossagten, nämlich die Abessiner, die Jakobiner, die Maroniter und die Armenier. Der Sabbat wurde also an diesen Orten gehalten. Wenn wir weitergehen, stammt das von 1540 bis 1559 nach Christus. Da stellt der äthiopische Herrscher fest, wir feiern sehr wohl den Sabbat, denn Gott ruhte an ihm, nachdem er die Schöpfung der Welt beendet hatte. Und das besonders, nachdem Christus nicht kam, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Es ist deshalb nicht in Nachahmung der Juden, sondern im Gehorsam gegen Christus und seiner heiligen Apostel, dass wir diesen Tag halten. Für mich ist da eines interessant. Wohin zog der Kämmerer, nachdem er von Philippus getauft worden war?
Er zog nach Äthiopien.
Und hier lesen wir von Äthiopien, dass sie den siebten Tag Sabbat hielten.
Er ging also durch die Zeitalter hindurch nicht vollständig verloren. Im Wesentlichen änderte die katholische Kirche ihn vom siebten auf den ersten Tag. Aus vielfältigen Gründen. Ein Grund davon war, dass das, wie sie es selbst sagten, das Zeichen ihrer Autorität ist. Sie ändern ihn, weil sie es können. Und was sagen sie, welcher ist der wirkliche Tag, der tatsächliche Sabbattag?
Sie bestätigen ebenfalls, dass er am Samstag, dem siebten Tag ist.
Ja.
Interessant ist dabei für mich, dass jeder dem einfach nachfolgt. Und dann geben sie ihre eigenen Gründe an, warum der Sonntag gehalten werden sollte. Wir tun das zur Ehre der Auferstehung. Aber es gibt verschiedene Dinge in der Bibel, die man zur Ehre der Auferstehung tun sollte. Nicht jedoch den heiligen Tag Gottes ändern.
Nirgends in der Bibel steht, das ist der neue Sabbattag. Die Auferstehung ist großartig. Wir sind alle sehr glücklich, dass er wieder auferstand und sein Blut für uns vergoss und der Erlösungsplan durchgeführt wurde. Aber es ist nicht der Sabbattag. Wir werden das später auch noch sehen.
Und wenn er für Gott bei der Schöpfung so wichtig war, das ganze Alte Testament hindurch, Jesus hielt ihn, die Apostel hielten ihn, meinst du nicht, dass es dann einen Vers geben würde, der es deutlich feststellen würde, dass er im Neuen Testament geändert worden wäre? Um es uns zu zeigen, damit wir uns darüber nicht in Finsternis befinden, sodass wir nicht sagen müssen, sollen wir jetzt oder sollen wir nicht? Gott würde ihn ändern und es uns direkt sagen, wenn er geändert worden wäre, weil er Teil seines heiligen Gesetzes ist, Teil seiner 10 Gebote. Aber so etwas wird nicht gesagt. Also müssen wir entweder in den Text etwas hineinlesen, von dem wir gerne hätten, dass er es aussagt, um ihn zu halten, oder wir müssen uns die Bibel ansehen, wie sie dasteht, und die Wichtigkeit des Sabbats durchgehen und sehen, was da vor sich geht.
Also was mich angeht, wenn man versucht, sich davon zu befreien, den wahren Sabbattag zu halten, wegen Tradition oder was auch immer, ist das pure Ignoranz. Tut mir leid. Dann nimmt man dann einen Vers, oh, es wurde geändert. Aber wo steht es denn, dass er geändert worden war, wenn es heißt, dass sie am ersten Tag Brot brachen? Wow, Gott ist doch kein Gott der Vermutung. Er wird es nicht erlauben, dass wir in der Bibel einfach unsere eigenen Schlüsse ziehen. Er wird eine Aussage treffen, und er tat es. Wir zeigten, wie er es tat. Gedenke des Sabbattages. Die andere Sache ist die, er schrieb die 10 Gebote mit seinem Finger in Stein. Was bedeutet für immer? Die andere Sache ist die, dass der Sabbat nicht verloren ging. Offensichtlich nicht. Denn heute halten wir immer noch den Sabbattag. Und wir verstehen dessen Wesensgehalt. Aber wir haben auch die Waldenser, die zu 100% den Sabbat hielten. Und deshalb wurden sie verfolgt. Im Lauf der ganzen Zeit bis zu unseren Tagen gab es die Äthiopier und Nachfolger Gottes, die den Sabbat hielten.
Ja, und dem Teufel gefällt das nicht. Also versucht er alles, was in seiner Macht steht, um ihn vor der Welt zu verbergen. Weil er ja die Anbetung möchte. Er erhält die Anbetung, wenn wir nicht Gott anbeten. So sieht er es. Sobald man sich von Gott abwendet, wird er verherrlicht. Satan wird verherrlicht, denn das möchte er. Geht man also zu Google, ist es mittlerweile nicht mehr so leicht zu finden. Man kann nicht mehr einfach fragen, welcher ist der siebte Tag oder ist der siebte Tag der Samstag. Man muss danach suchen.
Ja, jetzt. Aber in der Vergangenheit war es sehr eindeutig. Ich erinnere mich noch, ich bin ein bisschen älter als du. Ich weiß noch, wie ich es in der Suchmaschine eingab und zack hieß es die Definition für den Sabbat. Und es kam der siebente Tag.
Sogar die älteren Wörterbücher. Sie stellten eindeutig fest, welcher Tag der Sabbat war.
Ja.
Oder welcher Tag der Woche der Samstag war. Wenn man jetzt in Wörterbüchern nachschlägt, heißt es, es ist der Tag nach Freitag. Und Sonntag ist der Tag nach Samstag.
Oh, danke, das hilft.
Das ist keine Definition.
Keine eindeutige Definition. Interessant, was in Joel 3,17 steht. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der ich in Zion wohne, auf meinem heiligen Berg. Jerusalem aber wird heilig sein und Fremde sollen es nicht mehr betreten. Jesaja 52,1. Wache auf, Zion. Ziehe deine Stärke an. Ziehe deine Ehrenkleider an. Jerusalem, du heilige Stadt. Wir haben also einen heiligen Berg, oder Gott hat seinen heiligen Berg und das heilige Jerusalem. Also Jerusalem wird als heilige Stadt bezeichnet. Dann 3. Mose 16, Vers 33. Und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum. Also innerhalb von Jerusalem hat man das Heiligtum und es wird heilig genannt. 2. Mose 26, 33. Und hänge den Vorhang unter die Klammern. Und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen. Und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Wir wissen das. Ich versuche nur, das aufzuschlüsseln. Man hat Jerusalem, man hat den Berg, man hat das Heiligtum. Im Heiligtum hat man das Heilige und das Allerheiligste. Und 2. Chronik 35, Vers 3 steht, er sprach auch zu den Leviten, die das ganze Israel lehrten, und die dem Herrn geheiligt waren, bringt die heilige Lade in das Haus, das Salomo, der Sohn Davids, des König Israels gebaut hat. Also innerhalb des Allerheiligsten hatte man die heilige Lade, wo die Cherubim sich beugten, dann Römer 7, Vers 12. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Wow, das ist nicht das, das neben der Bundeslade lag. Das ist das in der Bundeslade. Das ist das Moralgesetz, es ist heilig. Sieht man sich 2. Mose 31, Vers 14 an, heißt es, und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Also der Sabbat ist das einzige Gebot. Ich sage nicht, er ist alles, aber ich sage, der Sabbat ist das einzige, von dem gesondert gesagt wird, dass er heilig ist. Es ist das Zeichen Gottes als Schöpfer und als unser Erlöser. Also das ist interessant.
Ja, das ist es. Sieht man sich all diese Definitionen an, was heilig ist? Gott ist heilig. Wie können wir etwas anderes denken? Sein Gesetz ist gut. Der Sabbat ist ein heiliger Tag. In frühe Schriften lesen wir, in der Lade befand sich der goldene Krug mit Manna, Aarons Stab, der grünte, und die wie ein Buch zusammengelegten steinernen Tafeln. Jesus öffnete sie und ich sah die 10 Gebote vom Finger Gottes geschrieben. Auf einer Tafel waren 4, auf der anderen 6. Die 4 Gebote auf der ersten Tafel leuchteten heller als die anderen 6. Doch das 4., das Sabbatgebot, leuchtete am hellsten. Denn der Sabbat war etwas Besonderes. Er sollte zur Ehre des heiligen Namens Gottes gehalten werden. Der heilige Sabbat sah herrlich aus. Ein herrlich leuchtender Schein umgab den Text des Gebotes. Ich sah, dass der Sabbat nicht an das Kreuz genagelt war. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es mit den anderen 9 Geboten ebenso. Und wir könnten ebenso gut alle brechen wie das 4. Ich sah, dass Gott den Sabbat nicht verändert hat, da er sich selbst nie verändert.
Ich schwebe geradezu bei diesem Zitat.
Und fast jeder in der Welt würde dir beipflichten. Es ist gut, nicht zu stehlen. Es ist gut, nicht zu töten. Es ist also in Ordnung, diese Gebote zu halten. Aber mit dem 4. haben sie ein Problem. Denn das 4. zeigt, dass man etwas anderes tun muss als der Rest der Welt. Und da fängt das Problem an. Ich möchte nicht anders als die Welt sein. Ich möchte nicht diesen Gegenwind haben. Ich möchte nicht Gottes Wegen folgen. Ich möchte meinen Wegen folgen. denn das ist angenehmer.
So ist es. Es ist egozentrisch. Es läuft wieder auf die erste Sünde hinaus. Ich weiß schon, dass ich das immer sage, aber es ist wahr. Es ist der Stolz. Das, was ich tun möchte. Nicht das, was Gott von mir möchte, dass ich es tue. Wenn Sie nur wüssten, dass das, was Gott von uns möchte, das Beste für uns ist. Wenn Sie es doch nur tun würden.
Ja, Aleister Crowley sagte, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Es gibt also keine Regeln. So wie es auch die Person sagte, die ihn inspirierte. Es gibt kein Gesetz. Satan.
Warum übernehmen wir das? Ich meine, da gibt es gute Christen da draußen, die versuchen zu widerlegen, dass wir das Sabbatgebot halten sollten. Nein, wir müssen es nicht halten, wegen dem und dem. Sie gehen immer noch am Sonntag zur Kirche. Es gibt einige Sonntagshalter, die das Gesetz halten, aber Gott übersieht ihre Unwissenheit. Denn sie wissen diese Wahrheit vielleicht noch nicht. Aber wenn sie diese Wahrheit kennen würden, würden sie sich daran halten. Ich sage einfach, sie wollen machen, was sie wollen. Sie wollen Rugby schauen, sie wollen dieses und jenes machen, du weißt schon. Du warst auch mal so. Und so können wir nicht leben. Wir müssen verstehen, wir müssen nach der Wahrheit suchen und uns daran halten.
Und sobald man Gott wirklich kennenlernt, sobald man einmal seinen Charakter versteht, möchte man nicht mehr Teil dieser Welt sein. Man möchte sich für ihn verändern. Man möchte diesem wunderbaren und herrlichen Charakter der Liebe näher kommen, zu der Liebe hinwachsen, die Gott hat.
Ja, im Leben Jesu lesen wir, als die Juden von Gott abwichen und sich dadurch selbst um die Gerechtigkeit Christi brachten, verlor der Sabbat für sie seine Bedeutung. Das war auch zu Jesu Zeit so. Satan versuchte sich zu erhöhen und die Menschen von Christus abspenstig zu machen. Er strebte danach, den Sabbat zu ändern, weil dieser das Zeichen der Macht Christi ist. Die Führer Israels handelten nach dem Willen Satans, indem sie den Sabbat mit bedrückenden Menschensatzungen umzäunten. Zur Zeit Christi war der Sabbat so verfälscht worden, dass er mehr dem Charakter selbstsüchtiger, willkürlich handelnder Menschen glich, als dass er das Wesen eines liebenden Gottes und Vaters widerspiegelte. Die Rabbiner bezeichneten Gott im Grunde genommen als ein Wesen, das Gesetze erließ, die zu halten Menschen unmöglich war. Sagte Satan das nicht? Es sei unmöglich, das Gesetz zu halten? Mit dem auf das pharisäische Gesetz gegründete System war es auf das Ich gerichtet. Sie veranlassten das Volk, Gott als einen Tyrannen anzusehen und zu glauben, dass die Beachtung des Sabbats, wie sie von Gott verlangt werde, die Menschen hartherzig und grausam mache. Es war Christi Aufgabe, diese falschen Begriffe zu beseitigen. Obgleich er von den Rabbinern mit schonungsloser Feindschaft verfolgt wurde, bemühte er sich nicht im geringsten, ihren Forderungen zu entsprechen, sondern feierte vielmehr den Sabbat in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes.
Ja, und es heißt weiter, als der Heiland und seine Jünger an einem Sabbat von dem Ort der Anbetung zurückkehrten, gingen sie durch ein reifendes Kornfeld. Jesus hatte seinen Dienst an diesem Sabbat bis zum Abend ausgedehnt, und als sie nun durch das Feld gingen, pflückten die Jünger einige Kornähren, rieben sie zwischen den Händen und aßen die Körner. An keinem anderen Tage hätte dies irgendwelches Aufsehen erregt, denn es war gestattet, beim Durchschreiten eines Kornfeldes, eines Obst- oder Weingartens, beliebig viele Früchte zu pflücken und zu genießen. Siehe 5. Mose 23, Vers 24 und 25. Nur an einem Sabbat war so etwas nicht erlaubt. Ja, es wurde sogar als Sabbatschändung betrachtet. Nicht nur das Pflücken war eine Art Ernte, sondern auch das Reiben zwischen den Händen galt gewissermaßen als ein Dreschen der Frucht. So wurde die Tat der Jünger von den Rabbinern als doppelte Übertretung des Sabbatgebotes bezeichnet. Die schnüffelnden Spione der Rabbiner beklagten sich bei Jesus und sagten, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Jetzt kommen wir tatsächlich zu ihrer Frage und dazu, ihre Frage zu beantworten. Und wir können hieraus ersehen, dass so viele Gesetze gemacht worden waren, was man an einem Sabbattag tun dürfe und was nicht. Ich erinnere mich noch, was wir in der Folge sagten, die wir in Israel gedreht hatten, dass sie ein Gesetz hatten, das einem nicht erlaubte, am Sabbat mit seinem Auto zu fahren. Aber es ist okay, jemand ins Krankenhaus zu fahren. Aber wenn man im Krankenhaus ankommt, kann man den Motor nicht mehr laufen lassen. Man muss den Motor abstellen, ansonsten bricht man den Sabbat.
Ja, ein Unsinn.
Sie machten es zu einer Last, Und wie wir zuvor gelesen hatten, lässt es Gott wie einen Tyrannen aussehen, wenn man so den Sabbat halten muss.
Ja.
Man hat diese Regel und jene Regel und noch eine Regel.
Und er wäre es. Wenn es so auf Regeln gegründet wäre, wie könnte man in einem derartigen System in Ruhe und Eintracht leben? Und wieder, ist das wegen des Stolzes? Sie wollen diese Regeln schaffen, sodass sie die maßgebliche, autoritative Macht über die Menschen sein können und nicht Gott. Sie sagen zwar, sie bauen das auf Gottes Prinzipien auf, aber das tun sie nicht, sondern auf ihre eigenen.
Ja, man selbst entscheidet, wie man den Sabbat heilig hält. Wie sagt es uns die Bibel, dass man den Sabbat halten soll? Wenn es für Gott ein so wichtiger Tag ist, würde er uns doch in der Bibel Richtlinien geben, was man jetzt tun und wie man das befolgen sollte.
Und das zeigte er uns auch, während er hier auf Erden war.
Genau. Jesaja 58, Vers 13. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest. Wenn wir das lesen, geht es beim Sabbat nicht darum, uns selbst zu verherrlichen. Beim Sabbat geht es darum, Ruhe in Gott zu finden. Etwas anderes zu tun als das, was man zuvor tat. Es ist ein Tag, der sich auf eine Beziehung gründet.
Ich sehe hier noch etwas. Nenne den Sabbat eine Lust. Ich erinnere mich noch, als ich jünger war. Natürlich wurde ich adventistisch erzogen und ich... Also jedes Mal rebellierte ich, wie man von meinem Zeugnis weiß. Jedes Mal, wenn wir zum Sabbatabschluss beteten, am Samstagabend, konnte ich es nicht abwarten, dass mein Dad Amen sagte. Denn ich war so ich-bezogen, dass das für mich eine reine Last war, ganz ehrlich. Ich rannte in mein Zimmer und machte meinen Laptop oder meinen Computer an und fing an, Spiele zu spielen. Ich dachte damals anders darüber. Jetzt empfinde ich es nicht mehr so. Jetzt ist es eine Lust. Es wird zu einer Lust, was die Ruhe angeht, mental und auch körperlich und auch zu einer geistlichen Erbauung. Ein Tag, an dem man Zeit mit Gott verbringen möchte, weil man ihn liebt und man möchte diese Gemeinschaft mit ihm, eine ununterbrochene Gemeinschaft. Es würde mich wirklich nerven, wenn mein Nachbar den Rasenmäher laufen hätte. Ich würde ihn nicht hindern. Aber es würde mich nerven, denn ich habe gerade enge Gemeinschaft mit Gott.
Und wenn man sich das große Bild ansieht, sollten wir es nicht so machen wie die Pharisäer. Du darfst das nicht, du darfst jenes nicht tun und das geht auch nicht, denn das macht den Sabbat zu einer Last. Das macht es zu etwas, was ich nicht mehr halten wollen würde. Aber ich muss den wahren Grund hinter den Dingen verstehen, warum ich den Sabbat halte, warum der Sabbat wichtig ist. Also ich sehe es in meinem eigenen Leben so, wenn es etwas gibt, was ich an irgendeinem anderen Tag machen kann, wenn ich es später nach dem Sabbat machen kann, dann mache ich es nicht am Sabbat. Denn ich möchte die Zeit an diesem Tag nicht an unbedeutsam verschwenden, was ich tun möchte. Und manchmal ist es schwer, wenn man sieht, wie andere Menschen Dinge tun, die sie nicht tun sollten oder von denen man selbst denkt, dass sie das nicht tun sollten. Und man möchte zu ihnen hingehen und ihnen sagen, also so solltest du den Sabbat nicht halten. Ihr müsst dies und jenes tun. Aber wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen den Sabbat so halten, wie wir denken, dass es gut für unsere Beziehung zu Gott ist. Nimmt das, was ich gerade tun möchte, Zeit weg, die ich mit Gott verbringen könnte? Verändert es meine Beziehung zu Gott? Oder baut es meine Beziehung zu Gott auf?
Richtig. Es geht darum, wie es in der Bibel heißt, nicht das zu tun, was einem gefällt, nicht die eigenen Gedanken und all das. Also wenn wir am Sabbat Zeit mit Gott verbringen, wenn wir unseren eigenen Vergnügen nachgehen, beispielsweise ausgehen in ein Restaurant oder so, können wir da wirklich Zeit mit Gott verbringen? Ich habe einmal einen Freund gefragt, jemand in unserer Gemeinde, und ich sagte zu ihm, ich war da im Glauben noch in meinen Kinderschuhen und fragte ihn, meinst du, dass es in Ordnung ist, in ein Restaurant zu gehen? Das hat auch mit Bezahlen zu tun. Würdest du ausgehen, ein Essen bestellen und mit anderen Leuten dasitzen? Er meinte, natürlich würde ich das am Sabbat. Mich würde das nicht stören. Ich hatte damit ein Problem. Und ich kenne auch einige seiner Theorien und theologischen Ansichten, die schon ein wenig interessant sind. Aber wie kann man ausgehen zusammen mit Ungläubigen? Ich sage damit nicht, dass man sich nicht mit Ungläubigen an einem Tisch setzen sollte. Aber da bedient einen diese Frau am Tisch und sie ist gestresst, der Schweiß läuft ihr herunter, sie arbeitet für dich. Du sitzt da und im Gebot heißt es, niemand, der in deinem Hause ist. Ich könnte es nicht. Die Bibel sagt mir, nein, das ist nicht richtig. Und es würde sich nicht richtig anfühlen. Wie könnte ich da am Tisch sitzen und Zeit mit Gott verbringen? Wie kann man das machen, während man dort Tischgemeinschaft hat und isst? Irgendwo dudelt dann noch Musik und all das. So kann man das einfach nicht machen.
Und wie willst du ihr Zeugnis vom Sabbat geben? Wie erklärst du ihr den Sabbat, wenn du ausgehst und im Grunde den Sabbat brichst?
Es ist ein Brechen des Sabbats. Es ist eine Reise, ein Prozess. Das ist die andere Sache, um jetzt auch eine Frage zu beantworten. Man muss das für sich selbst entscheiden. Es ist die eigene Beziehung zu Gott. Also ich werde ihr nicht sagen, was sie machen kann und was nicht. Es gibt Richtlinien und wir müssen nach diesen Richtlinien leben. Nicht das tun, was dir gefällt. Also mir machte es früher und jetzt noch Freude, zu laufen, zu joggen. Und früher ging ich am Sabbat joggen. Für mich war das immer noch in Ordnung. Also lief ich meine Runde, schaute mir die Natur an und genoss es. Und sobald ich bergauf lief, wurde ich richtig müde. Und ich konnte keine Qualitätszeit mehr mit Gott verbringen. Ich war müde, verschwitzt, vielleicht ein wenig reizbar und ich dachte mir, das ist nicht richtig. Für mich. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, du darfst nicht joggen gehen, hätte ich gesagt, okay, ich werde joggen. Aber wenn man Gott liebt, dann möchte man doch das halten und tun, was ihn glücklich macht. Und man wird im Gegenzug glücklich sein. Ich fing an, am Sabbat spazieren zu gehen. Und das war viel besser, denn jetzt kann ich Zeit mit Gott verbringen und werde nicht müde. Also das ist für mich in Ordnung. Vielleicht denken andere, das ist nicht okay, einen Spaziergang zu machen. Ich weiß es nicht, aber für mich ist es okay.
Ja, Zeit in der Natur zu verbringen.
Ja.
Und letztendlich ruft uns die Bibel auf, Vorbilder zu sein.
Ja.
Also müssen wir unser Leben so eng an der Bibel führen, wie wir nur können. Und Gott dabei in allem ehren, was wir tun. Und das schließt auch das ein, was wir am Sabbat tun. Wenn jemand da draußen mich anschaut und was ich so mache und sie sehen, okay, ich halte jetzt den Sabbat, aber ich tue am Sabbat immer noch dies und das, werden sie dann denken, dass der Sabbat ein besonderer Tag ist, den man halten soll?
Ja.
Oder ist er einfach ein Tag wie jeder andere, mit der Ausnahme, dass ich zur Kirche gehe? Er ist viel mehr als nur der Kirchengang.
Viel mehr. Ja, es ist die Gemeinschaft mit gleichgesinnten Menschen. Aber es ist auch, wie schon gesagt, diese mentale und körperliche Erholung nach der Woche. Und noch etwas möchte ich ebenfalls betonen. Alles, was man... Nun, sie fragte nach dem Abwasch, eine Tasse ausspülen oder was auch immer. Oder einen Schwung Kleidung am nächsten Tag. Dem Sabbat aufhängen. Nun, ich würde dazu nach meinem Empfinden sagen, alles, was man am Vorbereitungstag tun kann, um am Sabbat so viel qualitative Zeit mit Gott zu verbringen wie nur möglich, dann würde ich es lieber so machen. Das ist einfach meine Meinung dazu. Lass uns noch weiterlesen. Es gibt noch mehr Zitate von Ellen White, worin sie das ein wenig besser erklärt.
Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3. Am Freitag beende man alle Vorbereitung für den Sabbat. Die Kleidung liege bereit, das Kochen sei besorgt, die Schuhe geputzt und jeder gebadet. Das lässt sich einrichten. Macht man es sich zur Gewohnheit, kann es leicht durchgeführt werden. Am Sabbat sollte man weder Kleidung ausbessern, Essen kochen, an Vergnügungen teilnehmen, noch irgendeiner weltlichen Beschäftigung nachgehen. Legt vor Sonnenuntergang alle weltlichen Arbeiten beiseite, alle weltlichen Zeitungen und Bücher aus dem Blickfeld. Eltern, erklärt euren Kindern eure Handlungsweise und deren Zweck und lasst sie an euren Vorbereitungen teilnehmen, um den Sabbat dem Gebot entsprechend zu feiern. Wenn der Sabbat beginnt, ist es nicht so, dass ich um 9 Uhr abends, wenn die Sonne untergeht, mit der Arbeit aufhöre und den Sabbat halten muss. Wenn der Sabbat näher kommt, fängt man an, all diese weltlichen Dinge beiseite zu legen und man beginnt, sich auf den Sabbat und Gott zu konzentrieren und geht mit diesem Gefühl, dass es endlich Sabbat ist, in den Sabbat hinein.
Alles ist darin inbegriffen. Tatsächlich hat man die ganze Woche über den Sabbat fest im Blick. Der Geist der Weissagung erwähnt das auch. Ich weiß nicht, ob du das Zitat hast. Sie spricht es an, dass der Fokus auch unter der Woche auf den nächsten Sabbat liegen sollte. Habe ich schon alles in Ordnung? Vielleicht gibt es ja noch einige Ereignisse drumherum. Dann stelle ich sicher, dass man den Sabbat für Gott beiseite gelegt hat. Wenn sich dein Hochzeitstag jährt oder der Geburtstag deiner Frau ist, die du lieb hast, würdest du dann nicht 3 Monate zuvor mit der Planung anfangen? Weißt du, was ich meine? Oder 1 Monat vorher. Man plant, wohin man gehen möchte. Und wenn dann ein Freund kommt, der gerne Tennis oder eine Runde Squash mit dir spielen möchte, würdest du ihm sagen, klar, gehen wir doch. Vergessen wir doch das mit meiner Frau. Nein, man tut alles, was man kann, um diesen Tag für sie zu etwas Besonderem zu machen. Und so brauchen wir es auch. Jeder Sabbat ist unser Tag mit Gott. Es ist unsere Verabredung mit Gott. Wir müssen ihn zu etwas Besonderem machen. Nun, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Am Freitag spült man das ganze Geschirr, denn man möchte sich ja am Sabbat keine Fliegen und Insekten heranziehen. Dafür ist der Vorbereitungstag gemacht. Putz das Haus, mach alles, was du tun kannst. Wasch die Autos, putz deine Schuhe. Erledige all das, sodass man es nicht am Sabbat tun muss. Denn alles kann schiefgehen. Satan wird uns Fallstricke legen. Er wird dafür sorgen, dass Dinge am Sabbat passieren und schiefgehen. Deshalb müssen wir so viel es nur geht vorbereiten, damit keine Möglichkeit besteht, dass irgendetwas aufkommt, was einen vielleicht irritiert und die Dinge verkompliziert. Sorge dafür, dass der Sabbat für Gott beiseite gelegt ist.
Ja, genau. In den Schatzkammern der Zeugnisse finden wir in Band 2 zusätzliche Richtlinien. Hier heißt es, um den Sabbat zu heiligen, brauchen wir uns nicht hinter Mauern zu verstecken und uns von der herrlichen Natur und der freien, belebenden Himmelsluft fernzuhalten. Nie sollten wir an Gottes heiligen Tag unsere Gedanken von Sorgen und geschäftlichen Angelegenheiten ablenken lassen. Weltliche Dinge gehören an diesem Tag nicht in unseren Sinn. Herz, Geist und Gemüt können sich jedoch nicht erneuern, beleben und erheben, wenn man sich nahezu den ganzen Sabbat über hinter verschlossenen Türen aufhält und langen Predigten und weitschweifigen, gekünstelten Gebeten zuhört. Wer den Sabbat in dieser Weise begeht, hat den Sinn und die Bedeutung dieses Tages überhaupt nicht verstanden und sein Wesen nicht erfasst. Erinnern wir uns doch, der Sabbat wurde um des Menschen willen gemacht, für ihn zum Segen. Hier sollte der Mensch alle weltliche Arbeit zurücklassen und nur der Güte und Herrlichkeit Gottes gedenken. Es ist notwendig, dass das Volk Gottes sich versammelt, um von dem Allmächtigen zu sprechen, um Gedanken und Meinungen über die in seinem Wort enthaltenen Wahrheiten auszutauschen und eine angemessene Zeit zu beten. Doch die Gläubigen sollten bei diesen Zusammenkünften selbst am Sabbat nicht durch langatmige und uninteressante Predigten zu sehr ermüdet werden. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich noch Lehrer war. Da gab es diese eine besondere Woche, die so hektisch war. Früh am Morgen bei Sonnenaufgang ging man schon aus dem Haus, um abends um 8 Uhr oder 9 Uhr heimzukommen. Und so ging das die ganze Woche, von Montag bis Donnerstag. Und am Freitag, kurz vor Sabbatanfang, kommt man dann nach Hause und endlich kann man einfach abschalten und sich auf Gott konzentrieren. Und zu allem, was einem so die Woche über passiert ist, kann man einfach sagen, darüber muss ich jetzt nicht mehr nachdenken. Endlich kann ich nur noch über Gott nachdenken und über das, was er für mich getan hat. Und es ist nicht so, dass man die Woche über keine Zeit mit Gott verbringen würde. Aber am Sabbat verbringt man mit ihm eine besondere Zeit. Also man verbringt die Woche über auch immer Zeit mit ihm. Aber am Sabbat denkt man nicht mehr über weltliche Dinge nach. Man spricht über die Bibel, über das, was man gelesen hat. Man spricht mit Menschen in der Gemeinde, hat mit ihnen Gemeinschaft, betet mit ihnen zusammen. Und das macht den Sabbat zu einer Lust. Die Zeit, die man mit Menschen verbringt, um mit ihnen darüber zu sprechen, was im Leben wichtig ist, nämlich Gott und die Bibel. Und ein Spaziergang in einem Park oder im Wald und dabei den Vögeln zuzuhören, wie sie die Luft mit freudigem Gesang erfüllen. Darum geht es am Sabbat, unseren Schöpfer damit zu ehren.
Ja, das stimmt. Man macht sein Handy aus, keine Arbeit, Zahlungen und all das, was uns so auslaugt. Und es geht nicht nur um Ruhe für unseren Körper. Manche Leute sehnen sich danach, einfach zu schlafen. Aber irgendwie geht es dann auch nur um das Ich. Wir brauchen schon Ruhe, aber mehr als nur das, eine Ruhe mit Gott. Den Tag so zu verbringen, wie du schon sagtest, und es auch der Geist der Weissagung anspricht. Sie erwähnt es auch, dass Menschen sich versammeln sollen, um über ihn zu sprechen. Ich kannte das Zitat noch nicht, bevor wir es gefunden haben. Ich habe das von mir aus gemacht. Denn man denkt ähnlich, jeder liebt Gott, man kommt zusammen. Deshalb geht man ja zur Kirche, um sich zu erbauen, sich gegenseitig zu helfen. Man kann hinausgehen. Man kann schon am Sabbat arbeiten, indem man hinausgeht und Menschen dient und ihnen hilft. Man kann Menschen helfen, die in ernsten Schwierigkeiten sind. Das ist kein Thema. Gott sagt, wenn dein Ochse in einen Brunnen fällt, lässt man ihn dann einfach dort?
Stimmt.
Nein, es gibt gute Arbeit, die am Sabbat getan werden kann. Nicht alles dreht sich um Ruhe. Aber eben nichts Weltliches, kein Geschäftigtsein, all das sollte man hinter sich lassen. Dieser Tag ist für die Arbeit des Herrn geheiligt.
Wir könnten noch so lange weiter darüber sprechen, weil es noch so viele wertvolle Informationen gibt, die man dazu finden kann.
Es fühlt sich fast wie Sabbat an, wenn wir hier über den Sabbat sprechen.
Stimmt. Es gibt so viele Zitate im Geist der Weissagung, worin sie darüber spricht, was für eine Freude es ist.
Ja.
In der Bibel lesen wir so viele Dinge. Er ist da, um anderen Menschen zu dienen, um ihnen von Gott zu erzählen. Und wenn wir in Christus wachsen, machen wir bestimmt Dinge anders. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal die Wahrheit in der Bibel fand, da hielt ich den Sabbat nicht so, wie ich es sollte. Aber weil ich Gott die Ehre geben wollte, weil ich weiter studieren und mehr über Gott wissen wollte, begriff ich, dass gewisse Dinge, die ich tat, nicht richtig waren. Und deshalb wollte ich das und mich ändern. Deshalb tue ich bestimmte Dinge am Sabbat nicht mehr, die ich anfangs noch tat, weil ich Gott die Ehre geben und ihn verherrlichen möchte. Und ich möchte wachsen und ihn besser kennenlernen.
Also geht nicht in ein auf Werke gegründetes System. Es ist kein auf Werke gegründetes System. Bei mir war es am Anfang genauso. Es ist genau wie beim Prozess der Heiligung. Ich machte am Sabbat auch nicht alles richtig, als ich mich bekehrte. Aber wenn die Zeit vergeht, ist es kein, okay, jetzt höre ich auf. Ich höre auf mit meiner Wäsche. Ich höre am Sabbat auf mit all meiner Arbeit. Ach, es ist doch, weil ich Gott liebe. Aber Moment mal, ich mache das am Sabbat. Und ich sollte es nicht, denn wenn ich es lasse, dann könnte ich mehr Zeit mit Gott haben. Warte mal, ich werde es anders machen. Es ist etwas, was uns Freude bereiten sollte, kein bedrückt, na gut, okay. Es ist kein System, das sich auf Werke gründet. Man darf nie vergessen, dass es ein System ist, das auf Glauben gegründet ist, das uns dazu führt, das zu tun, was richtig ist, um Zeit mit Gott zu verbringen.
Ja, danke schön. Mich hat dieses Gespräch richtig gefreut. Ich hoffe, euch ging es genauso. Und schickt bitte eure Videos ein. Und liked und teilt dieses Video, denn das verändert den Algorithmus. Passt ihn an, sodass das Video mehr Leute erreicht und mehr Menschen es sehen können. Und mehr Menschen etwas über Gott, sein Gesetz und seinen Sabbat erfahren können. Jeder kann seinen Teil tun, um die dreifache Engelsbotschaft in die Welt zu verbreiten.
Hervorragend. Vielen Dank. Schließen wir mit einem Gebet ab?
Ja.
Danke.
Unser himmlischer Vater, ach, was für ein wunderbares Thema das doch ist, über dein heiliges Gesetz, über deinen Charakter und deine Liebe zu sprechen. Und besonders über den Sabbat, an dem wir einen Tag beiseite legen können, um darin zu ruhen, um Zeit mit dir zu verbringen. Denn du bist unser Schöpfer und in dir finden wir Stärke und wir werden bereit, einem neuen Tag zu begegnen. Ich bitte, dass du bei jedem da draußen bist, wenn sie durchs Leben gehen, ob sie jetzt weit weg von dir sind oder ob sie dir näher kommen wollen. Mögest du sie in alle Wahrheit führen und mögest du ihr Herz überzeugen, sodass sie erkennen, was sie tun sollen und was nicht, damit sie dich in allem, in jedem Bereich ihres Lebens verherrlichen. Das bete ich allein im Namen Jesu. Amen.
Amen.